Und ich fange an mit der Bibelstelle aus Epheser 5, Vers 8. Wer die Bibel gerne selber lesen möchte, könnt ihr das auch, Joyce, in Englisch, ne? Ephesians 5, 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht des Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das sagt, einst waren wir in der Finsternis, aber das ist vergangen. Jetzt leben wir im Licht. Und was bedeutet das, wenn wir jetzt im Licht leben? Kinder des Lichts leben nicht im Dunkeln, leben nicht in der Finsternis. Ja, es stimmt, früher waren wir in der Finsternis. Bevor wir ein Leben mit Jesus neu begonnen haben, waren wir verborgen, waren wir im Dunkeln, tappten wir im Dunkeln. Da waren wir in der Finsternis. Aber durch Jesus in uns, wie du ja auch gerade gesagt hast, er ist in uns, haben wir eine neue Identität bekommen, ein neues Leben. Und jetzt leben wir im Licht und sogar noch besser als nur im hellen Licht. Wir leben in Gottes Licht. Was bedeutet das? Also zuallererst bedeutet das erstmal, dass Sünde jetzt keine Macht mehr auf unser Leben hat. Und das bedeutet auch, dass wir keine Angst mehr vor der Sünde haben brauchen. Was aber nicht bedeutet, dass es keine Sünde mehr in unserem Leben gibt. Aber die Sünde hat die Macht nicht mehr über uns zu herrschen. Denn Gott hat uns in sein Licht gestellt. Und das ist genau das, wie wir uns sehen sollen in seinem Licht und wie wir auch unsere Geschwister sehen sollen im Licht Gottes. Aber wie wir geprägt sind, wie wir aufgewachsen sind, wie wir vorher gelernt haben, wie das Leben funktioniert, sind wir es eher gewohnt, dass wir nach Regeln leben und Gesetze haben, einfach Bedingungen, unter denen es funktioniert. Und wir sind ebenso gewohnt, uns ein Urteil zu machen über andere und auch, was sie tun, zu urteilen. Und das tun wir auch über die Menschen, zu denen Gott auch sagt, sie sind meine Kinder des Lichts. Das ist einfach so, das ist so unsere Natur. Das ist überall in der Welt so, dass es da Regeln gibt, Gesetze und Regeln. Und wer sich nicht dran hält und erwischt wird, für den gibt es eine Strafe, eine Verurteilung. Wenn er straffällig geworden ist, muss er sich sogar vom Richterstuhl verantworten. Das ist einfach das System, was hier um uns herum ist. Aber als Gläubige, die wir eben in dieser Welt leben, sollte uns das bewusst sein, dass das das Herrschaftsmuster des Feindes ist. Der Feind Gottes, Satan, ist nun mal der Herrscher in dieser Welt. Also ist alles, was in dieser Welt regiert, nicht Gottes Wesen, sondern es gibt das Wesen von Satan wieder, weil er der Herrscher der Welt ist und weil seine Gesetze hier gelten, weil er hier regiert. Es sollte uns klar sein, dass wir ganz leicht einfach auch reingeraten, zu Urteile zu bilden, auch zu verurteilen und Anstoß zu nehmen. Aber ich möchte auch, dass wir mal einen Blick darauf werfen, was das mit uns macht. Wenn wir das nämlich tun, dass wir Leute verurteilen, beurteilen und Urteil über sie fällen und daran Anstoß nehmen, vergiftet es uns. Es schadet nicht nur den anderen und der Beziehung zum anderen, aber es vergiftet uns. Wenn wir dann Anstoß nehmen, was andere gemacht haben, verändert das auch unser Verhältnis zu der betreffenden Person. Sehr, sehr gravierend. Es ist dann nämlich so, dass wir dann nicht mehr ganz frei sind, die Liebe, die Gott uns gegeben hat, die wir allen Menschen auch weitergeben dürfen und auch sollen, sind wir nicht mehr frei genug, diese Liebe auch dieser Person gegenüber zu zeigen. Weil wir denken, diese Person hat was falsch gemacht, das ist nicht mehr richtig, sie sollte bestraft werden und eigentlich verdient sie auch meine Zuneigung nicht. Aber was dann passiert ist, wir sehen nicht mehr die Person als Mensch, als Geschöpf von Gott, sondern wir sehen eigentlich nur die Sache, die vorgefallen ist, die Sünde. Und so reagieren wir dann auch mit Ablehnung und dann natürlich dadurch auch mit Liebesentzug. Und was man auch ganz oft beobachtet, kenne ich auch bei mir selbst, ist, dass man dann anfängt, dass so ein Kontrollmechanismus startet, weil wir jetzt nicht mehr vertrauen, aber wir denken, wir müssten kontrollieren. Wir haben halt ein bisschen Angst, dass das wieder passiert oder dass derjenige noch andere Dinge macht. Wir haben auch Zweifel und wir bemühen uns einfach, die Kontrolle zu behalten. Wenn wir die Kontrolle haben, haben wir das Gefühl, dass wir es im Griff haben. Was macht das mit uns? Wir machen uns Gedanken, mit welchen Maßnahmen und Regeln wir regieren können. Das ist, in der Welt ist es genauso. Es gibt Regeln im Straßenverkehr und es gibt Gesetze für uns Bürger. Und immer wieder, wenn gravierende Dinge passieren, dann ist das Erste, was überlegt wird, wie können wir die Gesetze ändern, dass das nicht wieder passiert. Also gibt es immer mehr Regeln und immer mehr Gebote. Und das ist im Miteinanderleben, in der Verwaltung macht das seine Berechtigung haben, aber das sollte in der Gemeinde nicht so sein. Also bei uns sollte es anders sein in der Gemeinde. Aber was passiert in der Gemeinde, wenn jemand sündigt? Oft so, wir erheben uns über den Sünder und lassen ihn für sein Vergehen leiden, indem wir ihn strafen. Das kann sein durch Liebesentzug, durch, ja, dass wir ihm aus dem Weg gehen, dass wir den Kontakt nicht mehr haben, dass wir vielleicht nicht mehr die Hand geben, wenn er reinkommt. Das kann aber auch bis zur Gemeindezucht und Ausschluss gehen. Also das gibt's alles. Also wir tun das, damit wir damit zeigen, dass wir immer noch regieren und am Hebel sitzen. Aber indem wir das tun, geben wir der Person, die ja irgendwas falsch gemacht hat, geben wir ihr das Gefühl, dass sie gesündigt hat, aber dass sie irgendwie gar nicht anders kann. Wir legen so ein Urteil auf denjenigen. Er ist ein Versager, ein Sünder, er hat es nicht gepackt. Aber jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt. Genau dafür ist Jesus gestorben, um das aus der Welt zu schaffen. Jesus hat die Welt in eine völlig andere Denkweise konfrontiert. Jesus hat niemals verurteilt, aber er hat vergeben. Das können wir ganz gut sehen, wenn wir an ein paar Begegnungen von Jesus denken, die wir in der Bibel lesen. Zum Beispiel brachte man eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und Jesus hat gesagt, ich verurteile dich nicht, du bist frei, geh hin und sündige nicht mehr. Oder der Zöllner, der sich versteckt hat, der wusste, er ist ein Gauner, er nimmt Leute aus, er nutzt seine Position aus und bereichert sich an denen. Jesus hat gesagt, heute Abend möchte ich mit dir Tischgemeinschaft haben. Die Frau am Jakobsbrunnen, die viele verschiedene Lebenspartner hatte, zu ihr hat er auch gesagt, geh und hol deinen Mann. Ich will dir das lebendige Wasser geben. Das ist die Art, wie Jesus damit umgegangen ist und auch umgeht mit den Sündern. Er hat sie einfach wertgeschätzt, er hat ihnen die Liebe entgegengebracht. Jetzt können wir ja denken, das ist das Neue Testament, ne? Das ist die Gnade Gottes, das ist eben durch Jesus gekommen. Aber eigentlich hat es das schon im Alten Testament gegeben. Denken wir mal an den David. Was sagt die Bibel über David? Die Bibel sagt, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber David war auch ein Mann, der Gelüste hatte, der sich teilweise da nicht im Griff hatte. Das hat so weit geführt, dass er Ehebruch mit einer verheirateten Frau begangen hat. Dann folgten andere schwere Dinge wie Lüge, Vertuschungstaktik. Er wollte ja erst unbedingt, dass der Mann, der im Krieg war, von dieser Frau zurückkommt, weil er hatte schon festgestellt, sie bekommt ein Baby. Er wollte das einfach vertuschen, indem er den Uria eingeladen hat, geh zu deiner Frau und kümmere dich mal um die, die ist so einsam. Dann wäre es ja nicht aufgefallen, dass sie schwanger ist. Aber ja, irgendwie hat sein Plan nicht funktioniert. Und als das alles nicht funktioniert hat, ist David dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat quasi einen Mord initiiert. Er hat den Uria in die erste Reihe ins Heer gestellt und damit war klar, der wird die nächste Schlacht nicht überleben. Und das war die Lösung Davids für das Problem. Aber mal ehrlich, so einen Menschen, würden wir den als einen Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnen? Ich glaube nicht, ne? Stellen wir uns doch mal vor, unser Pastor oder Gemeindeleiter wäre so ein Mann oder so eine Frau nach dem Herzen Gottes, ein Ehebrecher oder ein Lügner. Das ist unvorstellbar, glaube ich, ne? Ja, und trotzdem. Also in Amerika gab es übrigens mal einen Regenten, einen Präsidenten, der so ein bisschen so ein Typ wie der David in dieser Zeit war. Vielleicht erinnert ihr euch an den Bill Clinton. Der hatte auch eine Affäre und dann kamen ganz viele Verstrickungen und Vertuschungsversuche. Aber letztendlich ist er auch dafür bestraft worden und er regiert halt nicht mehr. Und ich denke, wir alle haben gedacht, richtig so. Der hat Fehler gemacht und das soll er für büßen. Strafe, ne? So reagiert der Mensch. Aber wie reagiert denn Gott auf die Sünden und auf Verfehlungen? Ich denke da an den Petrus. Petrus war ein Jünger von Jesus, war diese 3 Jahre mit ihm an seiner Seite. Und Jesus hatte ihm schon gesagt, du wirst mich 3-mal verraten. Und was sagte Petrus? Ich dich verraten, niemals, Herr, niemals werde ich das tun. Und in einer Situation von Angst und Verfolgung hat Petrus eben doch geleugnet. Und sogar 3-mal hat er Jesus verraten. So, wenn wir jetzt mal vorher in der Bibel gucken, hat Jesus in Matthäus 10, 33 gesagt, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Also logisch, ne? Petrus hat gesagt, den Jesus, diesen kenne ich nicht, habe ich nichts mit zu tun, hat ihn verleugnet. Und vorher in Matthäus 10 heißt es, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Für den Petrus war klar, ich habe es verspielt, bin raus aus der Gnade Gottes, ich habe seine Liebe verloren. Aber Jesus ist anders. Was passierte später? Jesus kam ans Kreuz, starb, kam ins Grab, ist auferstanden und er wandelte auf der Erde. Und unter anderem besuchte er eines Morgens die Jünger, die dann fischen waren. Und da geht er auf den Petrus zu. Mal den Petrus jetzt betrachtet in dieser Situation. Er war ein junger Jesus, er hatte die Kraft Gottes erlebt, er hatte diese 3 Jahre ganz nah am Herzen von Jesus erlebt und dann hat er ihn verraten, Jesus war nicht mehr da, er ist ans Kreuz gegangen und ich verstehe diesen Text so, dass die Fischen waren, dass Petrus gesagt hat, ich bin jetzt wieder zurück in meinem alten Leben. Das waren 3 Jahre mit dem Herrn, aber der ist weg und ich habe ihn verraten, ich habe es verspielt. Gehe ich wieder fischen, versorge ich mich wieder selber, bin ich wieder weg quasi von Gott. Und ich glaube, das ist ein Mechanismus, den der Feind auch in den Gemeinden spielt und anwendet. Leute geraten in Situationen rein, verraten auf irgendeine Weise den Herrn oder machen einfach Fehler und sind dann so enttäuscht von sich, dass sie sagen, da kann ich nie wieder hingehen. Die Gnade habe ich verspielt. Aber Gott ist ganz anders. Und das sehen wir hier, wie Jesus nachher zu Petrus kommt und ihn spricht. Könnt ihr auch mitlesen, das ist Johannes 21, 15. Das ist eine etwas längere Stelle, ich lese mal vor. Als sie nun gefrühstückt hatten, die Fischer, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, Jesus, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Also was mir bei diesem Text, fallen mir 2 Sachen auf. Das erste ist, Jesus kommt nicht mit Anklage. Er sagt nicht, warum hast du das getan? Oder was ist einfach falsch in deinem Leben? Sondern Jesus fragt nach der Beziehung. Er geht direkt ans Herz. Liebst du mich? Und wenn in der Bibel Sachen 3-mal wiederholt werden, das ist so wie Achtung, Achtung, jetzt hör zu, jetzt pass auf, jetzt wird's richtig wichtig. Und Jesus sagt 2 Sachen 3-mal. Die Frage an Petrus, an sein Herz, hast du mich lieb? 3-mal. Und jedes Mal weide meine Schafe. Weide meine Schafe bedeutet, ich mache dich zum Pastor von meiner Gemeinde. In etwa folgendermaßen, fragt Jesus, Petrus, wirst du auf die Dinge achten, die mir so wichtig sind, auf meine Werte, wie ich mit den Menschen umgegangen bin, welche Ehre ich ihnen gegeben habe? Wirst du die Menschen so lieben, wie ich sie liebe? Wirst du sie weiden und ihnen meine Wahrheiten weitergeben oder wirst du Regeln und Maßnahmen aufstellen? So verstehe ich das, weide meine Schafe, mach es in meinem Sinn, mach es so, wie ich mit den Menschen umgegangen bin. Natürlich finden wir in der Bibel auch andere Personen, wo es nicht so gut ausgegangen ist. Also es muss einen Unterschied geben. Zum Beispiel Saul ist nicht wieder in die Gnade Gottes gekommen. Und Judas hat auch den Petrus verraten. Was ist aber der Unterschied zwischen David und Saul oder zwischen Petrus und Judas? Judas hat im Übrigen nur einmal Jesus verraten, Petrus sogar dreimal. Wäre ja sogar noch schwerwiegender. Aber ich erkenne da einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen den einen und den anderen. Also ich glaube, dass gar nicht so entscheidend ist die Sünde selber, sondern die Reaktion des Sünders auf sein Verfehlen. Und das ist die Buße. Ich kann das ganz deutlich hier erkennen. David hat eine Woche lang auf den Knien gelegen und geweint und gefastet. So weh hat es ihm getan, wie was er dem Herrn angetan hat. Der hat echte Buße gelebt. Und auch Petrus war in seinem Herzen zutiefst betrübt. Und Judas war einfach nur verzweifelt, der hatte sich in des Teufels Hand begeben und der Teufel hat ihn in den Selbstmord getrieben. Das war der Unterschied zwischen Petrus und Judas. Also der Verrat war gar nicht das eigentliche Verfehlen, sondern wie derjenige damit umgegangen ist. Buße bringt keine Genugtuung, wenn die Regeln gebrochen wurden und wird in einem Umfeld, in dem das Verhältnis zu den Regeln geschützt werden soll, nicht funktionieren. In einer von Gesetz bestimmten Gemeinschaft bedeutet Buße nämlich was ganz anderes. Da bedeutet das, dass man sich mit der Strafe einverstanden erklärt. Aber dann bleibt es auch oberflächlich. Denn das, was der Grund ist, warum jemand eine Verfehlung begangen hat, das, was tief im Herzen verborgen ist, kommt gar nicht zur Sprache. Es geht nur darum, das war falsch und hier ist die Konsequenz und tu da Buße drüber. In der Konsequenz eben, in der Bestrafung. Aber was man darin nicht erkennen kann, ist Beziehung und auch nicht Liebe. Aber echte Buße ist ein Gottesgeschenk, keine Option. Das ist ein Geschenk innerhalb der Beziehung. Als allererstes innerhalb der Beziehung zwischen Gott und mir, wenn ich was falsch gemacht habe, aber genauso auch in der Beziehung zu mir, zu demjenigen, gegen den ich schuldig geworden bin. Das ist was ganz anderes, als darauf bedacht zu sein, Regeln einzuhalten. Das ist keine Beziehung. Da, wo keine Beziehung ist, ist keine wirkliche Buße möglich. Also gibt es da nur die Bestrafung. Oder man könnte auch sagen, halte dich an unsere Regeln, sonst wirst du bestraft. Also gibt es einen Unterschied zwischen dem Einhalten von Regeln und dem in der Beziehung sein. Erst das Geschenk der echten Buße macht es überhaupt möglich, Beziehungen, die zerrüttet sind, die zerstört wurden, die ja einfach durch Fehler kaputt gemacht wurden, wiederherzustellen. Diese Buße ist absolut nötig, wenn eine Beziehung durch sündiges Verhalten zerstört wurde, denn nur so kann sie geheilt werden. Wenn das nicht passiert, geht sie auseinander. Und echte Buße kann auch nur in einer echten Beziehung mit Gott entstehen. Denn erst da werden wir mit dieser verändernden Kraft seiner Gnade berührt. Erst dann wird sich auch unser Verhalten ändern und wir werden wirklich dieses sündige Verhalten ablegen können, weil wir mit Gottes Blick darauf gucken. Nicht mehr, weil wir uns noch mehr anstrengen und denken, das darf jetzt nicht nochmal passieren, sondern wenn wir echte Buße in der Beziehung zu Gott tun, dann verbinden wir uns mit seinem Herzen. Und dann leiden wir so, wie er darin leidet. Und ich glaube, das ist eigentlich der eigentliche Motor, was zu verändern, nicht sich anzustrengen. Was dann passiert, ist wirkliche Wiederherstellung. Könnte man auch sagen, statt Wiederherstellung finde ich auch das Wort Wiedereinsetzung ganz gut. Nämlich Wiedereinsetzung in den Stand, den ich von Gott eigentlich schon vorher bekommen habe, wo mich aber das Fehlverhalten rausgehoben hat. Ich werde wieder eingesetzt in den Stand der Gotteskindschaft. Das ist Wiederherstellung. Die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Es ist nichts mehr dazwischen. Gott stellt denjenigen wieder her, der Buße tut. Wiederherstellung ist für den gläubigen Menschen immer zwangsweise auch die Wiederherstellung der zerstörten Beziehung. Darum geht es ja eigentlich. Es geht gar nicht darum, was passiert ist, sondern Gott hat ein Interesse daran, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Und genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, damit für uns sündige Menschen die Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Es braucht also nichts Eigenes dazu, keine Leistung, keine Anstrengung, kein Katalog von Verhaltensmaßnahmen oder Regeln, sondern es braucht wirklich diesen reinen Glauben daran, dass am Kreuz Jesus diese Beziehung, die ich zum Vater haben kann, wiederhergestellt hat. Im 1. Johannes 4, der Vers 11, gibt das eigentlich wieder. Ich lese euch den mal einmal vor, wie er in der Bibel steht, und dann interpretiere ich den euch, wie ich den lese. Also der Bibeltext ist: Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und ich lese darin: Wenn es für Gott so wichtig war, seine Beziehung zu uns zu schützen, anstatt unsere Beziehung zu seinen Regeln, dann sind auch wir schuldig, einander so zu lieben und einander auf die gleiche Art und Weise zu lieben. Also das ist der himmlische Standard, wie es funktioniert. Wir lernen und entwickeln in unserer Beziehung zu Gott, zu seiner Liebe und zu unserem Mitmenschen, lernen wir das mehr und mehr zu vertiefen und zu schützen. Und dann spiegeln wir hier auf der Erde den Himmel wider. Dann berühren wir den Himmel und verändern wir die Erde, was auch unser Untertitel von Christus für alle ist: den Himmel berühren und die Erde verändern. So, und das ist die Wahrheit, weil im Römer 8, Vers 1 heißt es: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also gibt es jetzt keine Verdammnis, keine Anklage mehr für uns, die wir zu Jesus gehören. Ich lese auch mal noch den Text danach. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christi Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Es geht jetzt noch ein bisschen so weiter, aber inhaltlich ist das alles nochmal so, das ist aufgefangen. Also haben wir in Jesus den Schlüssel, vom Gesetz befreit zu sein. Denn, ich wiederhole das nochmal gerade, weil das einfach so wichtig ist, gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Also wenn wir damit anfangen, in diesen himmlischen Kernwerten zu leben, in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde, in unserer Familie, wenn wir diesen Kernwert des Unbestrafbarseins, weil es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus leben, wenn wir das anfangen zu kultivieren, dann werden wir die Welt verändern. Ich fasse nochmal zusammen. Also es sollte uns klar sein, dass es eben diese beiden Herrschaftsbereiche gibt, die hier aufeinander prallen. Das System der Welt, vom Teufel regiert, definiert im Einhalten von Regeln. Und da drin ist eben diese Lüge: Wenn du dich richtig verhältst, dann bist du okay. Und wenn nicht, dann nicht. Also das Resultat ist, wir versuchen, den Himmel so zu erreichen, indem wir uns an Prinzipien halten und die auf der Erde anwenden. Und das sind Prinzipien wie Leistung, wie Gesetze, Regeln. Und wenn wir das nicht schaffen, dann ist die Konsequenz die Strafe. Und das System von Gott ist ganz genau andersrum. Ist natürlich kein Freischein zum Sündigen, aber es ist die Herausforderung an uns als Kinder des Lichts, auch so zu leben wie Kinder des Lichts. Das bedeutet, wir konfrontieren den Himmel mit unseren Verfehlungen, wir gehen damit zu Gott und die Gnade Gottes fließt zu uns. Wir gehen zu Gott und sagen ihm einfach, was wir bereuen, was wir falsch gemacht haben. Und die Gnade Gottes, die Vergebung fließt zu uns. Ist einfach und ist doch so schwer. Was brauchen wir dazu? Also als erstes Mal müssen wir wirklich glauben, dass die Gnade genügt. Und das ist sehr herausfordernd, wenn wir so viel Wissen haben. Es ist eigentlich ganz einfach, aber es ist schwer für uns. Wir müssen einfach glauben, dass die Liebe Gottes und seine Gnade für uns gilt. Und das ist das Einzige, was für die Veränderung notwendig ist. Und wir kommen da eigentlich nur durch eine Beziehung wirklich hin. Wir können beten und die Bibel lesen, aber wenn wir nicht in dieser echten, tiefen Beziehung mit Gott sind, dann kommen wir nicht in die Tiefe hinein. Dann bleibt das so an der Peripherie, an der Oberfläche. Und natürlich geht es nicht darum, dass wir alles tolerieren sollen, sondern wir müssen anders denken lernen. Wir sollten lernen zu hinterfragen, warum gerade irgendwo was schief läuft, irgendjemand was macht, was wir nicht erwartet hätten. Natürlich ist damit nicht derjenige gemeint, der gar nicht im Willen Gottes leben will und der selbst über sein Leben bestimmen und entscheiden will. Aber da, wo Menschen noch gefangen sind im falschen Lebensstil, ist es die Gnade Gottes, die durch uns diesen Menschen heilen kann und will. Also nochmal, anders formuliert, wenn das Wohlbefinden oder die Erwartung von Menschen das Hauptanliegen einer Gemeinde ist und man glaubt, dass Menschen, die Fehler machen, nicht mehr Kinder Gottes sind, sondern jetzt Sünder, dann wird das Prinzip niemals im Sinne vom Königreich Jesus sein. Denn Gottes Gerechtigkeit ist anders. Wir können sie erst dann verstehen, wenn wir aufhören, unsere Beziehung zu Regeln festzuhalten oder festhalten zu wollen, aber stattdessen anfangen, in eine Beziehung zum Gesetz des Lebens in Jesus zu investieren. Denn dann können zerbrochene Beziehungen anfangen zu heilen. Denn zur Freiheit hat Jesus uns befreit und nicht mehr unter dem Joch der Knechtschaft von Regeln zu sein. Und wie geht das? Indem wir zuallererst in die Beziehung investieren. Das ist Arbeit. Zuerst, und zwar als allererstes, in die Beziehung zu Gott. Und danach erst in unsere engsten Beziehungen, in der Ehe, in der Familie, in unserem Zuhause. Und danach zu den Menschen um uns herum. Wenn wir das anfangen, dann entsteht um uns herum eine Atmosphäre von Vertrauen und die Menschen beginnen sich zu öffnen und können in die Freiheit kommen. Das alleine schafft diese Atmosphäre von Vertrauen und Wertschätzung, weil keiner mehr damit rechnet, wenn er zugibt, was er falsch gemacht hat, kriege ich Strafe, sondern ich werde verstanden, ich werde angenommen und ja, man verurteilt mich nicht. Das schafft diese Atmosphäre von Freiheit, Vertrauen durch die Wertschätzung. Und wenn man jetzt alles nicht wirklich verstanden hat, sage ich es jetzt ganz kurz zum Schluss in einen einzigen Satz. Als Kinder des Lichts sind wir für die Sünde unbestrafbar, denn wir sind durch Jesus der Sünde gestorben. Das bedeutet, dass wir erstmal damit aufhören können, uns selber anzuklagen. Macht euch das mal klar, egal was ihr gerade vielleicht bewegt oder gemacht habt. Für die Sünde seid ihr unbestrafbar. Weil wenn wir das nicht wären, dann wäre Jesus völlig umsonst am Kreuz gestorben. Und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, damit wir wirklich in die Freiheit kommen. Und das ist, ja, das wollte ich euch eigentlich heute Morgen sagen. Das ist mein Gebet. Amen.